So, ich hoffe, wir sind alle erfrischt nach diesem Ausblick, den uns Mose, Israel, Jethro und Zippora gegeben hat. Nun, Jethro schaute zu, wie Mose das Volk führte, und er kam zur Überzeugung, das ist eine Überforderung auf lange Zeit. Mose, du arbeitest zu viel. Er muss nämlich alle Rechtsfragen musste er lösen. Und Jethro macht ihm den Vorschlag, setze doch Leute zu Richtern ein, über 1000, über 100, über 10. Und die sollen dir die Hauptlast abnehmen, sodass dann nur die ganz schwierigen Rechtsentscheidungen vor dich gebracht würden. Und das hat dann Mose auch tatsächlich so geregelt. Ich lese 2. Mose 18, 21, wo es heißt in diesem Vorschlag, du aber ersiehe dir aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige Männer, Männer der Wahrheit, die den ungerechten Gewinn hassen, und setze sie über sie, Oberste über 1000, Oberste über 100, Oberste über 50 und Oberste über 10, dass sie das Volk richten zu aller Zeit, und es geschehe, dass sie jede große Sache vor dich bringen und dass sie jede kleine Sache selbst richten. So erleichtere es dir und sie mögen mit dir tragen. Das ist auch wieder eine ganz entscheidende Situation. Israel wusste, was es heißt, eine brutale Führerschaft über sich zu haben. Das haben sie mit dem Pharao und seinen frohen Vögten brutal erlebt. Nun wurden sie aber befreit aus dieser Unterdrückung, aus dieser Sklaverei. Aber hier lernen wir, dass die Befreiung aus brutaler Herrschaft nicht eine Hinführung ist in die Orientierungslosigkeit, sondern sie sollten auch weiterhin Führerschaft haben. Aber eine ganz andere Führerschaft. Es müssen gottesfürchtige Leute sein. Es müssen Leute sein, die die Wahrheit lieben. Männer der Wahrheit. Und es sind Leute, die ungerechten Gewinn hassen sollen. Also mit Geldliebe nichts zu tun haben wollen. Nun, so ist es auch im Neuen Testament. Die Gemeinde ist nicht einfach führlos, sondern natürlich, das Haupt der Gemeinde ist Christus und nicht der Papst. Das ist klar. Ja, das ist der katholische Lehre, dass der Papst ist das Haupt der Kirche. Aber Kolosser 1 sagt, dass Christus das Haupt der Kirche ist, der Gemeinde. Aber es braucht dennoch Führerschaft in einer örtlichen Gemeinde. Und das wird beschrieben zum Beispiel in 1. Timotheus 3. Dort wird erklärt, wie soll ein Führer sein in einer örtlichen Gemeinde? Ein Aufseher wird er dort genannt. Übrigens, das Wort für Aufseher in 1. Timotheus 3, 1, das ist 3, Vers 2, der Aufseher, das ist das Wort Episkopos. Was nützt das, wenn wir das Wort so kennen? Es nützt schon etwas. Davon leitet sich unser Wort Bischof her. Oder das Episkop, Os, das Os lassen wir mal weg. Dann das E ist auch weggefallen. Das gibt es so oft in der Sprachgeschichte. Dann blieb noch Biskop. Und das K ist dann aufgeweicht worden und das gab dann schlussendlich Bischof. Das P ist weich geworden. Das ist auch ein Lippenlaut. Bischof ist daraus entstanden. Dort wird der Bischof beschrieben. Nebenbei, es ist noch interessant, das Wort Bischof, Aufseher, wird in Apostelgeschichte 20 verwendet für die Ältesten der Gemeinde. In Apostelgeschichte 20, da hat ja Paulus die Ältesten der Gemeinde von Milet zu sich berufen und hat ihnen eine Abschiedsrede gehalten. Und er sagt dann zu ihnen in Vers 28, dass der Heilige Geist sie als Aufseher gesetzt hat, die Herde Gottes zu hüten. Daraus entnehmen wir, dass ein Ältester ist das gleiche wie ein Bischof. Bischof eben heißt Aufseher. Episkop kennen wir ja, also da wird geguckt, ja. Und ein Bischof, das ist jemand, der den Überblick hat und sieht, wo es Probleme hat, wo muss man helfen, wo muss man unterstützen und so weiter. Aber Älteste und Bischöfe sind im Neuen Testament ein und dieselben Personen. Ganz wichtig. Und jetzt wird der Bischof beschrieben in 1. Timotheus 3, wie Führerschaft aussehen soll. 3 Vers 1. Das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst, sprich nach dem Bischofsamt, trachtet. Man kann es nachlesen, das ist eine Einheitsübersetzung, das ist die genehmigte katholisch-protestantische Übersetzung, ökumenisch. Also dann geht es wirklich um den Bischofsdienst. So begehrt er ein schönes Werk. Der Bischof nun muss untadelig sein. Ein Mann einer Frau. Wow. Mann einer Frau. Nüchtern. Besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, nicht dem Wein ergeben, kein Schläger, sondern gelinde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält, mit allem würdigen Ernst. Wenn aber jemand dem eigenen Haus oder der eigenen Familie nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Kirche Gottes, der Gemeinde Gottes besorgen? Nicht ein Neuling und so weiter. Das ist das Bischofsamt nach dem Neuen Testament. Wer kann das werden? Ja, Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, der Heilige Geist hat euch eingesetzt. Und natürlich, er als Apostel hat auch Älteste eingesetzt, Apostelgeschichte 14. In einer Gemeinde nach der anderen hat der Älteste gewählt, zusammen mit Barnabas. Interessant, nicht die Gemeinde hat die Ältesten gewählt, sondern ein Apostel hat gewählt. Und in Titus 1 haben wir die Parallelstelle zu hier. Da wird auch beschrieben, wie die Ältesten sein sollen. Und da gibt Paulus Titus den Auftrag, in jeder Gemeinde auf Kreta Älteste anzustellen. Also wieder mit apostolischer Autorität kommt Titus und setzt ein. Nun, wir haben natürlich keine Apostel mehr und auch keine Abgesandte der Apostel, aber der Heilige Geist ist immer noch da. Und er beruft Menschen zu diesem Dienst, aber da kann natürlich keiner kommen und sagen, schaut mal, ich habe einen Ruf vom Heiligen Geist und jetzt soll ich, ja, dann können wir sagen, ja bitte, und erfüllst du die Punkte von 1. Timotheus 3 und die von Titus 1. Und erst dann können wir jemanden als Ältesten anerkennen, wenn er wesentlich durch diese Dinge geprägt ist. Das heißt natürlich nicht, das sind keine unfehlbaren Leute, die auch versagen können, natürlich. Aber es geht darum, das ist das, was sie so wesenhaft prägt, diese Punkte. Und es ist eigentlich noch gut, wenn sie nicht von der Gemeinde gewählt werden. Und sie entwickeln sich so, dass sie nicht mehr diese Punkte erfüllen. Dann muss man sie im Prinzip auch nicht mehr abwählen. Die verlieren automatisch ihre moralische Autorität. Wir lesen nämlich in 1. Thessalonicher 5, Vers 12, wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennet, oder man kann auch übersetzen, anerkennet, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Also, erkennen, anerkennen, das ist automatisch dann muss das geschehen, wenn diese Leute auch moralische Autorität haben. Aber wir sehen, Gott will keine Führerschaft, die eben von Härte gekennzeichnet ist, die mit Geld Probleme hat und so weiter. Also Gott will eine Führerschaft, die dem Volk Gottes Mut macht, die motiviert. Und nicht die unterdrücken und ihre eigenen Ziele verfolgen. Das hat Israel erlebt, anstatt diese brutale Führerschaft, eine gottgemäße Führerschaft. Und das ist ein Segen für das Volk. Einige Stellen noch dazu aus Hebräer 13. Da geht es noch nicht nur gezwungenermaßen um Älteste am Ort, sondern geht es auch um solche, die eine führende Rolle auch überörtlich hatten, einfach durch ihre moralische Autorität. Hebräer 13, Vers 7. Gedenket eurer Führer, die euch das Wort Gottes verkündigt haben, und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmet ihren Glauben nach. Weiter, Vers 17. Gehorcht euren Führern und seid unterwürfig, denn sie wachen über eure Seelen, als die der Rechenschaft geben sollen, auf dass sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Übrigens ist interessant, dieser Ausdruck im Griechischen für sie wachen. Das griechische Wort heißt eigentlich schlaflos sein. Ja, das sind Leute, die sich hingeben, die auch bereit sind, schlaflose Nächte zu haben. Gut, das kommt dann automatisch, aber muss ich keine Mühe geben. Vers 24, grüßet alle eure Führer und alle Heiligen. Also was jedenfalls klar aus dem Neuen Testament hervorgeht, Gott will eine geistliche Führerschaft. Und kirchengeschichtlich ist interessant, im 2. Jahrhundert wurde plötzlich der Bischof und der Älteste unterschieden. Da hat man in Ortsgemeinden eine Ältestenschaft gehabt und darüber einen Bischof. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Plötzlich wurde ein Bischof mit Autorität versehen, überörtlich über mehrere Gemeinden. Und die Entwicklung ging weiter, dass Bischöfe einer besonderen Stadt wie Alexandria, Jerusalem, Byzanz und Rom eine besondere Vormachtstellung auch über die überörtlichen Bischöfe bekamen. Und dann 440 Leo der Erste. Als Bischof von Rom hat das Primat über alle Bischöfe beansprucht. Und damit war das Papsttum geboren. So ging das. Also ein bisschen abweichen, da geht noch weiter und am Schluss haben wir das Papsttum. Das war also ein schrittweises Abweichen, indem er das neutestamentliche Vorgabe, Älteste und Bischöfe sind eins und die sind auf den Ort, auf die Ortsgemeinde beschränkt. Das hat man aufgegeben. Gut, also das zur Führerschaft und ihre Bedeutung. Nun, Petrus sagt zur Führerschaft in 1. Petrus 5, indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und wenn wir mal schauen, der Unterschied von der israelischen Armee zu den anderen Armeen besteht unter anderem darin, Offiziere in der Schweiz und so weiter, die sagen im Kriegsfall zu den Soldaten, geht. Und die israelischen Offiziere, die sagen, Acherei, mir nach. Und darum fallen prozentual bedeutend mehr Offiziere im Krieg als in anderen Armeen. Die sind dermaßen motivierend. Offiziere gehen voran und reißen die ganze Truppe mit sich. Und jeder schämt sich, da nicht mitzugehen. Aber das ist unter anderem, wenn man so militärgeschichtlich den Sechstagekrieg analysiert, was hat da mitgespielt zu diesem verblüffenden Sieg, den man noch nie gesehen hat, so in der Militärgeschichte, in der modernen Militärgeschichte. Da sieht man dieses Prinzip. Der einzelne Führer, Gruppenführer geht voran und er hat viel Autonomie. Die können selber entscheiden in einem sehr großen Umfeld. Das war bei den Ägyptern nicht so. Als die im Sinai plötzlich eingekesselt waren, abgeschnitten, die wussten nicht mehr, was sie tun sollten. Denn sie haben keine Zentrale mehr, die sagte, was sie tun sollen. Die haben ganze Divisionen, haben die lahmgelegt so. Und wenn eine kleine Gruppe israelischer Soldaten abgeschnitten waren, dann sagt der Offizier, Acherei, der entscheidet und handelt immer noch. Und diese Flexibilität örtlich ist ganz entscheidend. Dass wir also nicht eine Zentrale haben, die alles überörtlich kontrolliert, sondern dass örtlich eine Flexibilität da ist und eben ein Vorbild mir nach. Wenn ein Ältester vorangeht mit Evangelisation, wenn ein Ältester vorangeht mit dem und dem und Dinge anreißt, das motiviert die anderen. Und nicht einfach geht, macht. Ja. Also das, ein kleines Plädoyer für biblische Führerschaft. Jetzt kommen wir zu 2. Mose 19. Ein ganz neuer Einschnitt. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israel aus dem Land Ägypten, an diesem selbigen Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich da selbst dem Berg gegenüber. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg zu und sprach: So sollst du zum Haus Jakob sprechen und den Kindern Israel kundtun. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein, aus allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Kindern Israel reden sollst. Mose verkündigt das und das ganze Volk voll Enthusiasmus sagt in Vers 8, da antwortete das ganze Volk insgesamt und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und dann kommt es soweit, dass der Berg Sinai beginnt zu rauchen. Und es ist eine schwere Wolke über dem Berg Sinai, ein Erdbeben, und das ganze Volk hört ein Schofarhorn, das immer lauter wird, eine Posaune. Mose sagte, das wird uns unter anderem berichtet in Hebräer 12, ich bin voll Furcht und Zittern. Und dann hören sie Gottes Stimme, die Verkündigung der 10 Gebote, Kapitel 20. Das markiert die Einführung des Gesetzes. Nun müssen wir dieses Ereignis aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Erstens, Erlösung führt nicht zu schrankenloser Freiheit. Also Gott wollte diesem erlösten Volk Richtlinien geben. Als Gorbatschow nach seinen Erfahrungen mit Perestroika und Glasnost nach Israel kam, hat man ihm gesagt, du hast etwas Ähnliches gemacht mit diesen Völkern wie Mose. Du hast ihnen Freiheit gegeben. Aber du hast unterlassen, das zu tun, was Mose gemacht hat. Er hat ihnen Gottes Gebote gegeben. Also wenn Völker Freiheit bekommen, dann werden sie zügellos. Dann werden sie zu Mafiosi und korrupt und skrupellos. Das kennen wir. Und wenn man nur schon eine Reise durch die Sowjetunion, ehemalige Sowjetunion macht, man lernt das hautnah kennen. Gut, also Gott will keine schrankenlose Freiheit, sondern Richtlinien. Das ist auch für die Erlösten heute, Galater 5, Vers 13. Das ist der Brief, der donnert gegen Gesetzlichkeit. Und dort wird erklärt, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Allein gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch. Fleisch meint hier im Galaterbrief die bösartige, sündige Natur, die uns zum Bösen drängt. Sondern durch die Liebe dienet einander. Also Freiheit ist keine Zügellosigkeit, sondern sich führen lassen durch Gottes moralische Richtlinien. Darum, Gott gibt seinem Volk Richtlinien, für Israel das Gesetz vom Sinai. Nun ist wichtig, aber das hat er nicht der Gemeinde gegeben. Die Gemeinde ist nicht unter das Gesetz vom Sinai gestellt, aber wir haben ein anderes Gesetz. Und das wird ausgerechnet im Galaterbrief erwähnt. Die Galater, die wollten ja plötzlich als Christen beginnen, das Gesetz Mose einzuhalten. Und dann konsequent Nicht nur 9 Gebote, wie viele Christen. Und dann das Sabbatgebot wird ein bisschen uminterpretiert, ja schließlich sagt ja das Neue Testament nicht von Sabbat, sondern vom ersten Tag der Woche. Dann wird das einfach so schnell zum Sonntag umfunktioniert. Und dann von Beschneidung und so weiter will man gar nichts wissen. Also, die Galater hatten sehr konsequent sich unter das Gesetz gestellt und haben auch mit Beschneidung begonnen. Und Paulus wird ganz massiv. Das ist einer der schärfsten Briefe im Neuen Testament. Und er sagt, das ist ein anderes Evangelium. Christen dürfen nicht unter das Gesetz vom Sinai gestellt werden. Ihr beginnt solche jüdische Feste zu feiern, sagt ihr. Ich frage mich, ob meine Arbeit für nichts war. Und ausgerechnet in diesem Brief sagte dann Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Lasten, und also erfüllt das Gesetz des Christus. Ha, was ist denn das Gesetz des Christus? Das ist nicht das Gesetz vom Sinai. Dieser Ausdruck ist bekannt aus der rabbinischen Literatur. Nur wer das unbedingt haben muss, im Midrash Kohelet, also eine Auslegung zum Prediger, 10,8 wird erklärt, die Tora, die wir in diesem Zeitalter lernen, also Tora heißt auf Hebräisch Gesetz, das Gesetz vom Sinai, die Tora, die wir lernen in diesem Zeitalter, kann nicht verglichen werden mit der Tora, die der Messias bringen wird. Und da kommt also der Ausdruck vor, Torato Shel Mashiach. Das heißt, das Gesetz des Messias, des Christus. Das kennt man also im Judentum. Und man wusste, diese Tora, die wie wir sie jetzt lernen, die wird einmal, wenn der Messias kommt, durch eine andere Tora abgelöst werden, die aber auf einer viel höheren Ebene ist. Und nun, wo haben wir die Tora des Christus? Im Neuen Testament. Und ganz besonders in den Briefen der Apostel und Propheten im Neuen Testament. Und ist die höher? Ja, natürlich. Das Gesetz vom Sinai sagte, du sollst nicht Ehe brechen. Nun, das kann einer tun und trotzdem eine katastrophale Ehe führen. Aber das Neue Testament sagt, dass ein Mann bereit sein soll, für seine Frau zu sterben. Genauso wie Christus für die Gemeinde gestorben ist. Epheser 5, letzter Abschnitt. Da wird es einem schwül. Ja, das ist eine ganz andere Ebene, ja? Ja gut, ich meine, ich möchte nicht unbedingt sterben für sie, sondern möchte lieber mit ihr zusammen leben. Meine Frau. Aber, ja, ich meine, das ist doch ein ganz anderer Maßstab. Also einfach, du sollst nicht Ehe brechen. Aber es heißt auch im Gesetz, du sollst nicht stehlen. Im Epheserbrief heißt es, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr mit seinen Händen, auf dass er dem Dürftigen mitzuteilen habe. Also du sollst nicht nur einfach den anderen nicht bestehlen, sondern sollst sogar noch arbeiten, damit du dem anderen noch etwas schenken kannst. Also die was brauchen. Das ist doch eine ganz andere Ebene. Und so könnte man durchgehen, Punkt für Punkt. Und wir finden im Neuen Testament nicht eine Gesetzlosigkeit, eine Schrankenlosigkeit, sondern ein Anspruch, der aber von einem ganz anderen Standpunkt ausgeht. Gott ging davon aus, dass die meisten hier aus Israel waren gar nicht bekehrt. Und das heißt ausdrücklich in 1. Korinther 10, die sind doch alle mit Mose ausgezogen, alle durchs Rote Meer, alle haben Wasser getrunken aus dem Felsen, alle haben Manna gegessen und so weiter. Da heißt es, aber an den meisten von ihnen hat dir kein Wohl gefallen. Die meisten waren gar nicht bekehrt. Israel ist gewissermaßen ein Projekt, das entspricht dem Projekt Staatskirche. Israelit wurde man durch Geburt. Da muss man nicht wiedergeboren werden. Also, das Gesetz sagt, du sollst nicht. Und das weist ja schon darauf hin, dass die Leute gerade da ein Problem haben. Und so war das Gesetz eigentlich gerichtet an wesentlich gerichtet an nicht erneuerte Menschen, damit sie sehen sollten, wie sie eigentlich sind. Ehebrecher, Diebe. Und man kann ganz elegant heute stehlen. Nur mal das Urheberrecht wieder mal lesen für Software. In der Kürze kann man Tausende von Franken stehlen und es geht alles ganz elegant. Nur mit Kopieren, oder? Das ist leider so, dass die Softwaregesetze sind viel, viel strenger als Bücher. Bücher darf man zum Eigengebrauch, ganze Bücher kopieren. Nur nicht verbreiten. Aber das darf man bei der Software nicht. Also heute kann man sehr elegant zum Dieb werden. Und das Gesetz sagt, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht, um zu zeigen, wo das Problem ist. Des Herzens. Also das Gesetz vom Sinai sollte dem Menschen einen Spiegel vorhalten. Ich habe hier aufgeführt 3 Punkte. Das Gesetz sagt, du bist sündig. Römer 3, Vers 20. Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Zweitens, das Gesetz sagte, du bist unfähig, aus eigener Kraft Gottes Anforderungen zu erfüllen. Römer 8, Vers 3 sagt, dass das Gesetz eben geschwächt war durch das Fleisch, durch die sündige Natur des Menschen. Das Gesetz war gut, aber die Menschen war nicht zu gebrauchen. Es ist so, wie wenn man Michelangelo gesagt hätte, ich möchte eine ganz großartige Statue. Ja, kein Problem. Was soll es sein? Ja, ein David, bekleidet mit Harfe. Gut, kann ich auch. Und Material? Ja, hier habe ich einen Sandhaufen mitgebracht. Nein, das ist ein Material, das kann ich nicht gebrauchen. Ich brauche Stein, ich brauche Granit. Und dann tue ich alles weg, was nicht zu David gehört. Und was übrig bleibt, das ist dann David. Also, ein Künstler kann nichts anfangen, wenn das Material nichts taugt. Und so ist es auch mit dem Gesetz. Das Gesetz konnte mit dem Menschen nichts anfangen, weil das Material nicht taugte. Das war das Problem. Also das Gesetz sollte aber das zeigen, wir sind aus einem Material, durch den Sündenfall, das nichts taugt. Und drittens, das Gesetz erklärt dem Menschen, du brauchst einen Erlöser. Galater 3, Vers 24 erklärt, das Gesetz war unser Pädagoge auf Christus hin. Im Grundtext steht das Wort nicht Zuchtmeister, wie alte Übersetzungen übersetzt haben, das klingt schon recht brutal, sondern Pädagogos, der Pädagoge. Das war im Altertum oft ein Sklave, der musste die Kinder erziehen, der musste sie zur Schule bringen, der musste ihnen interessante Dinge erklären, eben der musste so für Erziehung in der Freizeit sorgen, ganz positiv. Und so war das Gesetz gewissermaßen die Erziehung hin auf Christus, um den Menschen zu zeigen, du brauchst einen Erlöser. Also du hast ja gerade in all diesen Punkten hast du ein Problem. Und brauchst Vergebung. Also das ist die Funktion des Spiegels. Israel sollte 1500 Jahre getestet werden, und dann sollten sie eigentlich merken, jetzt brauchen wir Christus. Und zwar einen Gekreuzigten, der durch sein Opfer unsere Schuld wegnimmt. Und nun sehen wir, im Neuen Testament, der Herr Jesus kommt, und die an ihn geglaubt haben, die konnten von Neuem geboren werden. Leben aus Gott bekommen. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, und dann wird erklärt, die nicht aus dem Willen des Mannes und so weiter geboren sind, sondern aus Gott geboren. Und dieses neue Leben, Christus in uns, das ist die Kraft, dass wir das tun können, was Gott will. Eben, unser Material taugt nicht, aber Christus in uns taugt. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, gerade in dem Brief, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das können wir gut vergleichen mit einem Handschuh. Ein Handschuh kann nichts. Der kann nicht Klavier spielen. Aber wenn man in den Zehnfingerhandschuh hineingeht, dann kann man Klavier spielen damit. Ein bisschen unbequem, aber es geht. Und so ist das. Wir taugen nichts wie ein Handschuh. Aber Christus in uns gibt uns die Kraft. Und darum sagt das Neue Testament nicht mehr in der Sprache, du sollst nicht, du sollst nicht. Du sollst, sondern wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Sondern arbeite viel mehr und so weiter. Dann wird gesagt, ihr Männer, liebet eure Frauen. Gleich wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selber für sie hingegeben hat. Da will ich, du sollst nicht. Gesagt. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Also, das ist eine ganz neue Voraussetzung. Und das ist das Gesetz des Christus. Das geht aus von Menschen, die ein neues Leben bekommen haben. Gut, jetzt gehen wir einen Punkt weiter. Die 10 Gebote, die sind eigentlich das Grundgesetz. Und alle weiteren Hunderten von Geboten in 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose und 5. Mose sind alle nur eine detaillierte Auslegung davon. Die Gebote 1 bis 4 sind vertikal. Es geht um das Verhältnis zwischen Mensch, des Menschen zu Gott. Wird dann darum auch zusammengefasst in dem Gebot, du sollst den Herrn lieben mit deiner ganzen Kraft, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Die Gebote 5 bis 10 betonen den horizontalen Aspekt, das Verhältnis Mensch-Mensch. Kinder zu Eltern, Mann zur Frau, dann das Verhältnis zum Nachbarn und so weiter. Zusammengefasst in dem Gebot, 3. Mose 19, 18, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Nun, warum diese schreckliche Erscheinung auf dem Sinai, Hebräer 12, 18 bis 21, wird das so schön zusammengefasst. Und Mose sagt dort, ich bin voll Furcht und Zittern. Gott wollte den Menschen zeigen, wenn wir uns unter das Gesetz vom Sinai stellen, dann bringt das den Menschen unter das schonungslose Gericht. Wir haben keine Chance. Und dann folgt, nach der Gesetzgebung, 2. Mose 19 bis 24, die Beschreibung der Stiftshütte. Das ist interessant. Denn da spielte ein Opferdienst eine zentrale Rolle. Und Israel konnte von da an lernen, was das mit dem Gesetz anbetrifft. Wir haben keine Chance. Aber wir brauchen Vergebung. Und da gab es ein Vergebungssystem. Der schuldige Mensch musste ein unschuldiges Opfer bringen, das an seiner Stelle sterben sollte. Und er musste reuig seine Schuld bekennen. Das ist, also mit dem Gesetz wurde auch noch gleich die Lösung mitgeliefert. Eben als Pädagog auf Christus hin. Nun kommen wir zur Beschreibung der Stiftshütte, Kapitel 25 bis 31. Schon an einem viel früheren Bibelschulentag habe ich mit Dias die Stiftshütte und ihre Symbolik ziemlich detailliert erklärt. Darum wiederholen wir das jetzt heute nicht. Und es ging auch zeitlich nicht. Wir wollen ja einen Vogelflug machen bis Kapitel 40. Aber ich lese nun im Zusammenhang mit den Anweisungen der Stiftshütte 25,8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, das Urbild der Wohnung und das Urbild aller ihrer Geräte, also sollt ihr es machen. Mose war ja 40 Tage auf dem Berg, da bekam er das Gesetz und gleichzeitig hat er in den Himmel schauen dürfen und er hat den originalen Tempel gesehen. Und davon musste er eine Kopie anfertigen. In Hebräer 8 wird das ausdrücklich gesagt, dass das Abbilder der Dinge im Himmel waren. Ich lese Hebräer 8, Vers 5. Da wird von den Priestern in der Stiftshütte gesagt, welche dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen. Gleich wie Moses eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die Hütte aufzurichten. Und, denn siehe, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Das Urbild im Himmel sollte kopiert werden. Und Gott wollte gewissermaßen unter den Menschen wohnen. Man fragt sich ja, wie soll das möglich sein? Ein heiliger Gott inmitten eines Volkes, wo die meisten sogar nicht bekehrt sind. Nun, dieses ungewöhnliche Geheimnis hat Mose schon bei seiner Berufung erlebt. Gott begegnet ihm im brennenden Dornbusch. Und der Dornbusch verbrannte nicht. Gott ist ein verzehrendes Feuer und der Mensch von Natur ist ein Dornbusch, der nur stechen kann und keine Frucht liefert. Und dennoch verbrannte der Dornbusch nicht. Und das ist ein Geheimnis, dass Gott 1500 Jahre in der Mitte Israels wohnen konnte, ohne dass der Dornbusch zu Asche verbrennen musste. Also Gott wollte in der Mitte seines Volkes wohnen. Neutestamentlich finden wir genau das Gleiche. In Matthäus 18,20 sagte Herr Jesus im Blick auf die neutestamentliche Gemeinde, um die geht es im Zusammenhang, da sagt er: Denn wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. So einfach ist neutestamentliche Gemeinde. Es braucht zwei Leute. Es können auch drei sein. Ist auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen mehr sind. Oder wenn es viel mehr sind. Aber zwei reicht. Aber der Mittelpunkt muss sein, Christus. Zu meinem Namen hin versammelt. Das ist ganz wörtlich. Da bin ich in ihrer Mitte. Also das Prinzip, Gott will wohnen unter den Menschen, das ist auch heute möglich. Die Jünger waren sicher ganz erstaunt, denn die Rabbis haben ihnen immer erklärt, für eine Synagoge in einer Stadt braucht es mindestens 10 Männer. Das haben sie unter anderem abgeleitet aus Sodom und Gomorra. Abraham ging doch runter bis auf 10 Leute. Wenn es 10 Gerechte in der Stadt gibt, dann wird Gott die Stadt verschonen. Und die Rabbis haben abgeleitet. Ein glaubwürdiges Zeugnis, das Gott anerkennt in einer Stadt, das sind 10 Gerechte. Darum, auch noch heute, es braucht den Minyan, die Mindestzahl, 10 Männer, dann kann man eine Synagoge bilden. Zum Beispiel in Philippi, da war doch Paulus auf der zweiten Missionsreise, da ist doch in einen Frauengebetskreis gekommen, am Fluss unten. Die hatten keine Synagoge dort, weil es keine 10 Männer gab. Aber es gab eine ganze Reihe gottesfürchtiger Frauen, die haben keine Synagoge gebildet, weil der jüdische Minyan nicht erfüllt war. Und Jesus Christus sagt, es ist doch viel einfacher für die Gemeinde. 2 oder 3. Also das zur Parallelität. Weiter, ich habe erklärt, die Stiftshütte ist ein detailliertes Abbild des himmlischen Urbildes oder Originals. Natürlich ein Schatten. Der Schatten ist ja zum Beispiel zweidimensional. Im Gegensatz zum Körper, der den Schatten wirft. Aber es ist gewissermaßen eine Reproduktion. Nun, die Stiftshütte als transportabler Tempel war aber auch ein detailliertes Sinnbild auf Christus hin. Denn der Messias wird in Jesaja 8, Vers 14 genannt und es heißt, er wird zum Heiligtum sein. Und darum hat dann der Herr Jesus im Tempel gesagt, brech diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Christus, in ihm ist der dreieine Gott hier auf Erden gegenwärtig gewesen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Johannes 1, Vers 14. Und ganz wörtlich steht im Griechischen das Verb zelten, für wohnen. Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Das ist die wahre Stiftshütte. Die Stiftshütte als Sinnbild auf Christus hin. Dann, die Stiftshütte ist auch ein detailliertes Sinnbild im Blick auf die Gemeinde, auf die Kirche. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, sagt Paulus zur Gemeinde in Korinth, dass ihr Gottes Tempel seid? Und der Geist Gottes in euch wohnt. Aber die Stiftshütte ist auch ein detailliertes Sinnbild auf den einzelnen Erlösten hin. Denn 1. Korinther 6, Vers 19 sagt, wisst ihr nicht, dass euer Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist? Aber die Stiftshütte ist auch ein detailliertes Vorbild auf die späteren Tempel. erste Tempel, Salomonische, dann kam der zweite Tempel, wo auch der Herr Jesus dann drin gewesen ist, im Jahr 70 zerstört, und in der Zukunft kommt noch ein dritter Tempel. Das wird alles in der Stiftshütte vorgebildet. So haben wir also die Stiftshütte als Abbild eines Urbildes, und das Sinnbild davon ist Christus, die Gemeinde und der einzelne Erlöste, und es ist gleichzeitig ein Vorbild auf die späteren Tempel. Also mit diesen Begriffen kann man sich das am besten irgendwie aneignen. Abbild, Urbild, Sinnbild, Vorbild. Man muss einfach erklären, was man mit den Wörtern meint. Die Stiftshütte umfasst eine sehr detaillierte Symbolik. Und ich möchte das nur jetzt an einem Beispiel illustrieren. Paulus war vor König Agrippa und musste in einem Konsultativverfahren Stellung beziehen. Und dann erklärt der König Agrippa in diesem Gerichtssaal: Ich erzähle nichts anderes, als was auch Moses und die Propheten gesagt haben, dass der Christus leiden sollte und dass er als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Ich gebe an, wo das steht. Apostelgeschichte. Kapitel 26, 22 und 23. Nun, hätte jemand, ein Rabbi, da sitzen können und denken: Was erzählst du? Wo steht in den fünf Büchern Mose, Moses hat gesagt, dass der Christus leiden sollte und als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte? Man kann die fünf Bücher Mose durchlesen, von vorne bis hinten, und dann auf Hebräisch wieder rückwärts. Oh, und man findet nichts. Außer man bleibt stehen in der Beschreibung der Stiftshütte bei der Menorah, dem goldenen Leuchter, Kapitel 25, 31 und folgende. Ich will erklären, warum. Die Menorah, kennen wir alle, besteht aus 7 Lampen und da drin war Olivenöl. Mit Olivenöl wurden ja Könige und Priester, es konnte auch sein, ein Prophet, gesalbt und in den Dienst eingesetzt. Der Messias sollte einmal kommen, um all diese Ämter, König, Priester und Prophet, in sich zu vereinigen. Das ist griechisch Christus. Das heißt, Messias oder Christus heißt der Gesalbte. Also Moses hat gesagt, dass der Christus, hier haben wir das siebenfache Öl, leiden sollte. Gott sagte zu Mose: Aus einem Talent, also fast 40 Kilo reinem Gold, soll der Leuchter gehämmert werden. In Schmiedearbeit. Nicht gegossen. Kein Handwerker kann das heute. Niemand weiß, das muss nämlich hohle Rohre sein, die 7 Arme. Kein Handwerker kann das heute. Aber der Künstler damals konnte das. Und zwar durch den Heiligen Geist, wird ausdrücklich gesagt. Also der Heilige Geist kann auch handwerkliches Geschick geben, das sonst niemand hat. Also der musste geschlagen, geschlagen, geschlagen werden. Und diese Hammerschläge sollten erklären, dass der Christus leiden sollte. Dann gab es darauf 21 Mandelblüten, Knauf und Blume. Der Mandelbaum ist der erste Baum in Israel, der Ende Januar, Anfang Februar mit seinen weißen Blüten das neue Leben des Frühlings ankündigt. Als erster durch Totenauferstehung, und dann haben wir das siebenfache Licht, Licht verkündigen sollte. Aber Paulus sagt nicht, wenn man ein bisschen Fantasie hat und so eine Vorliebe für Typologie, dann könnte man das und das sehen. Der sagt, Moses, ich sage nichts anderes, was Mose gesagt hat und die Propheten, dass der Christus leiden sollte und als Erster durch Totenauferstehung dem Volk und den Nationen Licht verkündigen sollte. Also wir sehen, wie selbstverständlich das war, diese Symbolik in der Stiftshütte hin auf Christus zu erkennen. Jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt. Wir kommen schon durch. Das goldene Kalb. Gott hat eben die Tafeln beschrieben mit den 10 Geboten, Kapitel 31, Vers 18. Und das Volk denkt, es geht jetzt wirklich lang, bis Mose runterkommt. Ja, wahrscheinlich ist dem was geschehen, oder? Da gefährlich auf dem Sinai. Bin mal nachts hinaufgestiegen. Ich meine, da kann man sich schon zertreten. Und jetzt gibt es ja von München eine schöne Treppe da hinauf, damals nicht. Also schon recht gefährlich. Und das ist ja um 2500 Meter. Felsiges Gebirge. Ja, dem ist was geschehen. Und dann sind sie zum Schluss gekommen, jetzt machen wir ein Fest hier und machen ein goldenes Kalb. Damit haben sie die ersten 2 Gebote bereits gebrochen. Du sollst keine anderen Götter haben und du sollst keine Götzenbilder machen. Bevor sie das Gesetz überhaupt in Händen haben, haben sie bereits die ersten 2 Gebote gebrochen. Und dann kommt noch dazu, das war totale Religionsvermischung. Das Kalb, das hatten sie nicht selber erfunden. Falsche Religion ist normalerweise nicht originell, sondern Kopie. Und das haben sie kopiert von Ägypten. Da gab es ja den Apis-Kult. Eine Form des Sonnengottes, der Apis-Stier. Darum hat er so eine Scheibe zwischen den Hörnern gehabt. Da haben sie den Apis-Kult wieder aufgewärmt. Aber die haben dann erklärt, Vers 5, und als Aaron es sah, baute ihr einen Altar vor ihm. Und Aaron rief aus und sprach, ein Fest dem Jahwe ist morgen. Und von dem goldenen Kalb sagen sie, Vers 4, das ist ein Gott. Aber die nennen den Jahwe, diesen Namen, der sonst im Heidentum überhaupt bekannt war. Religionsvermischung. Das ist also gar nichts Neues. Synkretismus, man kann alles zusammenmischen. Und das ist ja das große Kennzeichen heute. Man kann alles zusammenmischen. Und viele sagen, letztlich alle Religionen führen ja letztlich zum gleichen Gott hier, zum gleichen Ziel. Und das strebt auch die UNO an. Das ist alter Synkretismus. Das genauso haben die Römer gedacht. Und wir haben das in der Schule doch ganz selbstverständlich gelernt. Bei den Griechen war Zeus, bei den Römern war das Jupiter. Und bei den Griechen hatte man Artemis, bei den Römern war das Minerva. Da haben wir doch so gelernt, selbstverständlich diese Gleichsetzungen. Das glaube ich selbstverständlich. Das ist Synkretismus. Die haben Religionen so gleichsetzen und vermischen können. Und das Gleiche haben wir heute auch beim Islam wieder gesehen. Wo auch quasi ein heidnischer Gott wurde quasi so umgestaltet, dass viele dann meinten, das sei der gleiche Gott wie der Gott der Bibel. Aber es ist er nicht. Hat ja keinen Sohn. Nun, Religionsvermischung. Und dann kommt natürlich dazu ekstatische Religiosität. Die haben eine totale Fete losgelassen. Ja, Mose hat gemeint, sei Krieg da unten. Aber das war ein religiöses Fest. Und es tönt wie Krieg von weit weg. Und die haben keine Bässe gehabt, also ich meine die Bässe mit Verstärker und so, die brachten das auch ohne hin, sodass die Leute total abfahren konnten. Ekstatische Religiosität, Gott wollte ja ein Fest. Hat doch schon Mose gesagt zum Pharao, wir wollen hinaus in die Wüste und Gott ein Fest feiern. Und jetzt haben sie gedacht, jetzt machen wir die Fete. Aber das war ein ekstatisches Fest. Und Ekstase ist immer von unten. Gott verbietet die Ekstase im Neuen Testament. 2. Timotheus 4, Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem. habe das schon oft gesagt. Das Wort Nepo im Griechischen bedeutet Abwesenheit von jeglicher seelischen und geistigen Trunkenheit, von Überstürzung und Verwirrnis. Du aber sei nüchtern in allem. Nun, die haben da also losgezogen. Mose kommt herab und zerschlägt die Tafeln. Anstatt das Volk. Warum hat er die Tafeln zerschlagen? Er hätte sagen können, jetzt muss das Gericht über das Volk. Aber er zerschlägt die Tafeln. Natürlich gibt es dann ein Gericht, aber das Volk überlebt und Mose bittet Gott um Verschonung des Volkes. Und Gott verschont und sagt, ja, ich will Güte erweisen, Israel. Das ist eigenartig. Plötzlich, danach der Gesetzgebung, kommt die Gnade Gottes hinein. Und zählen Sie nach in 2. Mose 33, wie oft das Wort Güte oder Gnade vorkommt. Da starb man. Nun, die Tafeln sind eigentlich ein Hinweis auf Jesus Christus. In Matthäus 5, Vers 17 hat er gesagt in der Bergpredigt, meinet nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, zu erfüllen. Das heißt, in seiner ganzen Fülle darzustellen. Jesus Christus hat das Gesetz 100% eingehalten. Als einziger. Er entspricht gewissermaßen diesen Tafeln. Und ausgerechnet er wurde von Gott zerschlagen. Jesaja 53, 10. Es gefiel dem Ewigen, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und dann macht Mose neue Tafeln und Gott beschreibt diese Tafeln in Kapitel 34 nochmals neu. Und wenn Mose dann runterkommt vom Berg, da strahlt sein Gesicht und die Israeliten halten das nicht aus, legen ihm eine Decke über das Gesicht. Warum hat er nicht gestrahlt beim ersten Mal? Nur beim zweiten Mal. Ganz einfach. Beim ersten Mal war es 100% Gesetz. Und beim zweiten Mal war es Gesetz vermischt mit Gnade. Und das ist ganz wichtig, denn sonst hätte es nie ein Zeitalter des Gesetzes von Mose bis auf Christus geben können. Gott hätte unmittelbar das Volk vernichten müssen. 100% Gesetz. Und das erklärt uns auch, warum durch das ganze Zeitalter des Gesetzes, da hat es viele Israeliten gegeben, die sind echt gläubige Menschen gewesen und erneuert durch den Glauben. Und so kann David und andere Psalmisten, die können in den Psalmen darüber singen, wie sie Freude haben an dem Gesetz vom Sinai. Das ist ganz eigenartig. Wie können die Freude haben an etwas, das eigentlich Fluch bringt? Weil sie erneuert waren, und sie hatten Freude an Gottes Maßstäben. Das war Gesetz vermischt mit Gnade. Und darum preisen die auch in den Psalmen schon so oft die Güte und die Gnade Gottes. Obwohl wir unter Gesetz sind. Darum strahlte Mose.